Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Statt wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai.
Wie geht's dir?
Sehr gut, und dir?
Ja, ganz gut. Ein bisschen müde, ist ja heute schon ein bisschen später geworden mit unserer Aufnahme.
Das stimmt.
Und bevor wir jetzt heute loslegen mit der heutigen Folge, wollten wir einfach noch kurz ansprechen, dass wir ein bisschen Feedback bekommen haben bezüglich der bisher gelaunchten Folgen und dass wir jetzt so ein bisschen versucht haben, das Feedback mit in unsere heutige Folge mit einzubauen und sind dann schon ganz gespannt, wie ihr das findet. Und ja, wollten euch einfach nur noch mal weiter dazu animieren, uns konstant Feedback zu geben. Wir hatten es ja in einer unserer ersten Folgen auch schon gesagt, dass jede Folge unsere beste Folge sein wird. Deswegen sind wir natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, legen wir jetzt los mit der heutigen Folge. Vielleicht, Lars, möchtest du mal sagen, über was für ein Spiel wir heute überhaupt reden?
Ja, heute kehren wir zurück ins Lovecraft-Universum. Und ja, ich würde sagen, wir machen so ein richtiges Schwergewicht, was das angeht. Es geht um Eldritch Horror. Womit haben wir es zu tun? Es ist ein kooperatives Abenteuerspiel, wie gesagt, im Lovecraft-Universum. Und es gibt vier verschiedene One-Shots, das sind die alten. Und ja, die haben wir im Grundspiel zur Verfügung. Das Erscheinungsjahr, es ist schon ein relativ altes Spiel, das ist das älteste, was wir bislang hatten, das ist 2013. Und damit tatsächlich noch ein Jahr älter als Galaxy Defenders. Der Publisher ist Fantasy Flight Games. Die Altersangabe wird mit 14 plus angegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das halte ich auch für gerechtfertigt. Das Setting ist halt sehr düster. Es ist ein bisschen dieses Horror-Setting. Und allein deswegen und auch wegen der Mechaniken, die es so gibt, halte ich 14 plus für sehr gerechtfertigt. Die Spieldauer, Kai, 120 bis 240 Minuten wird gesagt. Wir haben ja gerade heute noch mal gespielt, deswegen sind wir so spät dran. Ich muss sagen, ich finde persönlich, wenn man die Regeln kennt, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gespielt und ein bisschen mehr Erfahrung damit, und wenn man so ein bisschen drin ist, halte ich 120 bis 240 Minuten durchaus für gerechtfertigt.
Ja, ich denke auch, wir hatten ja vor ein paar Jahren bei einem unserer ersten Männertrips das Spiel schon öfters auf den Tisch gebracht. Und da muss man natürlich sagen, als wir die Regeln studiert haben und dann die ersten Partien mit konstanten Nachschlagen im Regelwerk und dem Lexikon, was noch dabei ist, glaube ich schon, dass wir gerade in den ersten Partien eher über 6 Stunden waren, 6 bis 8 Stunden. Ja. Ich erinnere mich an eine Partie, die hat wirklich einen ganzen Tag fast gedauert. Aber ich denke jetzt gerade so, wenn man so ein bisschen erfahrener ist, was die Regeln angeht und eben nicht immer jede zweite Sache nachschlagen muss, dann ist die Spieldauer auf jeden Fall realistisch. Also es ist jetzt kein Spiel, was man auf den Tisch packt und in einer Stunde gespielt hat. Da muss man sich definitiv ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Aber ich denke, so alles in allem sind die 2 bis 4 Stunden, die auf Boardgame-Geek angegeben sind, auch durchaus realistisch. Genau, wir haben darüber hinaus ein Boardgame-Geek-Rating von der Komplexität her von 3,32 von 5 Punkten. Also doch auch wieder ein relativ gehobeneres Kenner- bis Expertenspiel, würde ich auch sagen, ist soweit gerechtfertigt. Es gibt doch relativ viele Regeln, die man dann auch immer wieder im Laufe des Spiels nachschlagen muss. Und ja, würde schon sagen, dass es von der Komplexität her in Ordnung geht. Ich weiß nicht, Lars, wie siehst du das jetzt auch im Vergleich zu den Spielen, die wir schon bisher auf dem Tisch hatten?
Also ich finde ein hohes Rating, find ich echt gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob es eine 3,3 sein muss. Ja, ich denke so, aber um die 3 rum finde ich durchaus gerechtfertigt.
Ja, das sind halt diese Boardgame-Geek-Ratings und Ratings, die halt, halt einfach so einen Leitfaden darlegen sollen für die Komplexität, dass man ein bisschen einen Eindruck davon kriegt, wie komplex ist das Spiel, wie viele Regeln hat es und wie schnell kriege ich es auch auf den Tisch. Und dasselbe ist ja auch das Rating des Spiels. Da sind wir jetzt bei Eldritch Horror bei einer 7,7 von 10 Punkten.
Ja, aber viel entscheidender ist ja, was danach kommt. Der Rang, den das Spiel damit erreicht.
Ja, ist Platz 120 und ist damit in den Top 150 im Prinzip von allen Spielen, die es bisher gibt. Ist schon beeindruckend. Mit so einem Rating würde man jetzt sagen, okay, Wir hatten ja jetzt auch schon andere Spiele wie Maschine Arcana und Descent, die durchaus besser bewertet waren mit 7,9 oder 8. Und da ist es einfach so, dass dieser Algorithmus bei Boardgame Geek eben nicht nur die schiere Bewertung mit reinberechnet, sondern eben auch, wie viele Bewertungen es gibt. Und da hat Eldritch Horror natürlich schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als die meisten Spiele, die wir bisher besprochen haben. Und dementsprechend landet es halt auf einem sehr, sehr hohen Rang 120. Und genau, wie wir das finden und ob wir dem zustimmen würden, da spoilern wir jetzt noch nicht, aber genau. Ja, vielleicht zur aktuellen Verfügbarkeit noch. Das Spiel ist also prinzipiell seit mehreren Jahren immer wieder verfügbar auf Amazon oder auch Spieleoffensive. Auf Amazon kriegt man es heute neu für knapp 55 Euro. Man kann es aber auch schon, wenn man damit d'accord ist, dass es eben gebrauchtes Spiel ist, über eBay Kleinanzeigen oder auch Facebook Marketplace, ja, für um die 30 bis 35 Euro auch schon mal schießen. Und genau, es gibt auch relativ viele Erweiterungen im Vergleich zu den Spielen, die wir bisher schon besprochen haben. Es gibt insgesamt 8 Erweiterungen für Eldritch Horror. Davon sind es 4 sehr große Erweiterungen, die auch in einer großen Box daherkommen, und 4 eher kleinere Erweiterungen. Die kleineren Erweiterungen bringen euch halt mehr Szenarien, mehr große alte, gegen die ihr spielen könnt. Und die großen Erweiterungen, die bringen dann dazu noch neue Charaktere, neue Items, neue Zauber, neue Encounter-Karten etc. pp. Und da reden wir dann preislich bei der großen Erweiterung im Neupreis von knapp 50 bis 60 Euro. Also fast so teuer wie das Spiel selbst. Und bei den kleinen Erweiterungen reden wir eigentlich konstant so um die 30 Euro. Also hier kann man schon durchaus eskalieren, was das Geld angeht bei dem Spiel. Also wenn es einem gefällt, gibt es hier wirklich schier endlosen Content, was Erweiterungen angeht, für Szenarien und auch zusätzlichen Stuff generell für das ganze Spiel. Genau, vielleicht noch zuletzt, wollen wir noch kurz über den Aufbau des Spiels reden. Da muss ich sagen, war ich sehr, sehr lange beschäftigt.
Ja, ich muss da leider gestehen, ich habe mich da ein bisschen gedrückt. Ich kannte ja das Spiel schon, wie Kai gesagt hat, von einem unserer Urlaube. Und ich habe mich da komplett rausgehalten. Ich bin einfach ein bisschen später gekommen und habe Kai gesagt, er soll schon mal anfangen mit dem Aufbau.
Ja, und dementsprechend habe ich dann irgendwann nach Feierabend im Homeoffice angefangen, das Spiel hier aufzubauen. Und es ist wirklich, also es war wirklich, hat ewig gedauert. Also ich würde mal sagen, bestimmt 30, 45 Minuten, bis man die ganzen Tokens aus den Zip-Beuteln raus hat, bis man die Karten alle sortiert hat, weil es gibt auch kein gescheites Inlay für das Spiel. Das heißt, es ist mehr oder weniger alles in das Spiel reingeschmissen. Und muss natürlich jetzt auch gestehen, ich habe jetzt die Karten nicht irgendwie mit Gummis getrennt oder sonst irgendwas, sondern mehr oder weniger 2, 3 Zip-Beutel für die ganzen Tokens und dann alle Karten reingefeuert. Und da, ja, da hat es schon viel Zeit gedauert, die ganzen Karten zu sortieren, zu mischen, zu platzieren, und auch die ganzen Tokens auseinander zu sortieren und auf den Tisch zu platzieren. Und zu guter Letzt dann auch noch den großen Alten auswählen, die Charaktere, die haben wir zufällig heute jetzt beispielsweise ausgewählt. Auch da ist es so, da sprechen wir ja vielleicht später auch nochmal drüber, dass man das Deck des großen Alten quasi auch so ein bisschen zusammenmischt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, in verschiedenen Stapeln, die dann aufeinandergelegt werden. Also das hat auch nochmal einiges an Zeit gekostet. Also prinzipiell ist das, das hatten wir ja auch schon gesagt, kein Spiel, was man mal schnell auf den Tisch bringt, sondern was wirklich dauert im Bereich Aufbau, aber eben auch in der Gesamtspielzeit.
Bevor wir jetzt über Gameplay, über Spielmechaniken oder sowas reden, wollen wir erstmal ein bisschen über die Bestandteile des Spiels, über die Komponenten reden. Aber nicht so, wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen zu sagen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, und uns daran entlanghangeln. Und als ersten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist Artwork. Wir müssen drüber reden. Es ist einfach dieser Elefant, der im Raum steht, weil, ja, es ist Lovecraft, und ich weiß nicht, ob es so einfach ist, wenn man sich in diesem Lovecraft-Universum bewegt, weil ich habe es noch nie schlecht gemacht gesehen. Es ist halt, diese Stimmung ist halt immer dieses leicht düstere, und das ist auch bei Eldritch Horror so. Es ist so, es ist düster, es ist ja comichaft, Fantasy, die Bilder sind, ja, es sieht einfach gut aus und es macht Spaß zu spielen, und gleichzeitig schafft es irgendwie einem so ein bisschen Angst zu machen. Angst natürlich in Anführungsstrichen.
Ja, es ist schon extrem nah auch an dem, was wir schon gespielt haben, ne? Mit Maschine Arcana,
ja.
Was wir ja schon in der Folge vorgestellt haben. Auch Lovecraft-Universum finde ich durchaus gut vergleichbar mit Eldritch Horror. Einfach weil, wie du gesagt hast, diesen düsteren Touch und das Comichafte und so, das wirklich gut widerspiegelt. Und ich finde, es liefert auch eine Atmosphäre auf den Tisch, dass ich mich wirklich gut auch in das Spiel reinversetzen kann. Ja, also das.
Ja, und ich habe mich das wirklich gefragt, was ich vorhin gesagt habe. Ist es vielleicht einfach, wenn man sich in diesem Lovecraft-Universum bewegt? Weil man halt so, ja, eine gute Schranken hat, wenn man ein gutes Setting hat, in dem man sich bewegen kann. Weil das macht Machina Arcana ja auch sehr gut. Sie weichen nicht raus, sie bewegen sich in diesem Setting, aber sie bewegen sich gut in diesem Setting. Und ich habe es noch nie schlecht gesehen.
Ja, das stimmt. Also habe jetzt auch bis auf die zwei Spiele, die wir jetzt vorstellen, Eldritch Horror und Machina Arcana, bisher eigentlich sonst nur noch Willen des Wahnsinns gespielt mit dem Lovecraft-Thema. Und da ist es schon auch so, ja. Das ist halt dieses Düstere und das ist halt einfach, es zieht sich wie so ein roter Faden durch das Lovecraft-Theme. Und ja, also mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich, wie gesagt, fühle mich wirklich in das Spiel mit eingebunden und kann mir das gut vorstellen, so diesen ganzen, das ganze Horrorthema und so. Also ich muss sagen, ich fühle mich da gut abgeholt, was das Thema angeht.
Ja, und das, ja, im Grunde strahlt das auf alle Teile aus. Also die Bilder, die man sieht, sind schön. Es ist trotzdem auch immer dieses Düstere dabei. Und das ist auf den Karten so, das ist auf dem Spielbrett so. Es ist auf allen Komponenten auch schön durchgezogen. Und es sieht auch alles gut gedruckt aus. Wenn man jetzt mal rein über Druckqualitäten und über, ja, Texte, ich muss ganz ehrlich sagen, so rein textlich ist es nicht so richtig das, was mich abholt, weil die Geschichten nicht erzählt werden. Aber das, was es erzählt, das macht schon Spaß und sieht gut aus. Und man kann sich richtig gut reinfühlen. Es ist auf jeden Fall immersiv, ohne dass es so eine große Geschichte drumherum erzählt. Und das hat mir echt gefallen.
Ja, ich muss sagen, bei einem Punkt würde ich dir vielleicht so ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, so, es ist alles ganz gut gedruckt und man sieht eigentlich alles gut, so gerade was das Lovecraft-Thema angeht. Ich finde, was mir aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob du es dir vielleicht überhaupt so genau angeguckt hast, aber die Charaktere zum Beispiel und die Standees, die dazu gehören und auch die auf dem Charaktersheet abgedruckten, sind schon sehr, sehr düster. Also das Bild ist teilweise so dunkel, dass ich es beim Aufbau teilweise gar nicht gefunden habe, die richtige Standee zuzuordnen. Weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen
ist. Jetzt könnte man natürlich sich einfach machen und sagen, ja, es ist halt ein düsteres Szenario, natürlich sind die Bilder düster. Aber du hast schon recht, es ist, vor allem bei den Charakteren ist es mir aufgefallen, die sind schon, da hast du recht, die sind schon sehr düster.
Und ich finde auch, was die Texte angeht auf den Karten, da gehen wir jetzt ja schon so ein bisschen auch auf den Content der Karten drauf ein, aber ich finde, es hat ja auch was mit dem Lovecraft-Thema zu tun, dieser Flavortext von den Encountern, von den Ereignissen, die passieren. Also ich fühle mich da wirklich total abgeholt. Ja, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, dass es dich vielleicht nicht so in das Setting reinbringt. Aber ich finde schon, wenn man dann den Text liest und ja, dann wieder irgendein Monster erscheint und ja, dann wieder beschrieben wird, wie man ja schon am Schwitzen ist und überall blutet man und man ist verwundet überall und alles ist dunkel und düster. Also ich kann mich da gerade so, was auch die textliche Beschreibung angeht, gerade auf den Encounter-Karten, auf den Ereignissen, wirklich fühle ich mich da super abgeholt, ja.
Das, ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Ich finde schon, das, was passiert, das holt einen komplett ab. Aber es gibt nicht so diese große Geschichte, die drumherum erzählt wird. Die fehlt mir halt so ein bisschen.
Da würde ich dir absolut recht geben, ja. Das ist so ein bisschen, das ist auch was ich mir für später schon im Fazit aufgeschrieben habe, so ein bisschen als Kritikpunkt, dass du quasi ja, das hat mir ja schon gesagt, immer gegen einen sogenannten großen Alten spielt. Aber dass das dann teilweise natürlich in der Story, ne, man bewegt sich auf einer Map, das wird nicht so wirklich transferiert. Ja, es sind halt immer so One-Off-Encounters, die passieren dann in dem Ort, wo du bist und die sind auch schön thematisch.
Ja.
Aber sie führen jetzt nicht wirklich eine narrative Story voran. Ja, da gebe genau. Ich dir absolut recht. Ja.
Ich weiß nicht, wir waren schon bei den Standees und dass die schlecht gedruckt sind. Vielleicht ist das ein gutes Stichwort, um an der Stelle weiterzumachen. Was meinst du? Standees. Da muss ich ganz tief atmen, muss ich da sagen.
Ja, also heikles Thema, weil also Standees gibt es ja wirklich nur für die Characters.
Ja.
Und für die Monster gibt es ja nicht mal Standees. Ne, also das muss ich wirklich sagen. Das
sind diese Plättchen, die man hinlegt.
Genau, diese viereckigen Papp-Tokens, die man einfach einfach ganz stinknormal auf den auf die Map legt. Das ist wirklich was, das ja, gefällt mir gar nicht. Wir hatten ja auch schon in vorherigen Spielebewertungen darüber gesprochen, dass wir schon auch Fans sind von Miniaturen oder mindestens mal Standees oder vielleicht Acrylic-Standees. Aber hier halt, das haben die halt nicht mal ein Standee und das ist schon schwach, meiner Meinung nach.
Jetzt ist natürlich, ich versuche mal so den des Teufels Advokat zu spielen. Wir haben bei Galaxy Defenders vieles entschuldigt mit dem Alter des Spiels. Ist es vielleicht ein Punkt, den wir hier rauskramen müssen? Also ich ja. weiß, zu der Zeit war es nicht ganz so üblich, diese große Standee-Zahl. Da gab es mal 3, 4, 5 Standees in Spielen. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber so die das, was heute mehr oder weniger üblich ist, dass man Miniaturen dabei hat, viele, dass man verschiedene Figürchen und alles hat. Du hättest ja hier auch wieder einen Riesenaufwand durch die Anzahl der verschiedenen Monster. Das ist ja ähnlich wie bei Machina Arcana, wo du einfach auch eine große Brandbreite an Monstern hast.
Das stimmt schon, aber also für mich, wenn ich ein Spiel spiele oder auf den Tisch bringe, dann spielt für mich sowas wie Tischpräsenz schon eine große Rolle. Und ich finde das jetzt gerade bei Eldritch Horror, ich finde das Theme wirklich super dargestellt auf allen Komponenten, die das Spiel hat. Aber ich finde nicht, dass es jetzt eine tolle Tischpräsenz hat. Dadurch, und es gewinnt natürlich dadurch, dass du diese Monsterplättchen einfach nur auf die Orte legst, wo sie erscheinen, generiert es natürlich nicht eine bessere Tischpräsenz. Ja,
ja, das stimmt. Ich versuche hier auch nur so, ja, ich versuche halt nur einen Punkt zu finden, wo man vielleicht auch dem Spiel was zugutehalten muss, weil es ist halt unser ältestes Spiel, unser Opa sozusagen.
Ja, genau, aber wir haben ja auch schon gesagt, dass wir, das haben wir ja bei Galaxy Defenders auch schon gesagt, dass wir schon auch nicht alles mit dem Alter des Spiels entschuldigen wollen. Und ich finde, wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eben die Spiele versuchen näher zu bringen, gerade auch im heutigen Kontext, weil heute, wie du gesagt hast, gibt es ja die meisten Spiele auch eben mit Miniaturen oder 3D-Terrain oder was auch immer, ne? Wie bei Descent zum Beispiel. Und das hat dieses Spiel halt gar nicht, ne? Es gibt halt diese Monster-Tokens, die viereckigen Papp-Tokens. Und ansonsten passiert halt auf dem Spielbrett selbst nicht wirklich viel, außer dass unsere Standees sich da fortbewegen. Ne? Und das finde ich schon wichtig auch, dass wir das so ein bisschen erklären, weil für Leute, die halt, für die eine Tischpräsenz eines Spiels super wichtig ist und dass ein Spiel Minis hat und dass man die anmalen kann und gegen die kämpfen kann, so, für den wird halt Eldritch Horror nix sein. Ne?
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ja. Es hätte mir auch mehr gefallen mit Miniaturen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde.
Ja.
Ich kann verstehen, oder was heißt verstehen? Wahrscheinlich kann ich zu gut nachvollziehen, warum sie es nicht gemacht haben. Oder zumindest mir einen Grund ausdenken. Aber du hast von Schieben übers Spielbrett geredet. Und Spielbrett wäre auch tatsächlich mein nächster Punkt gewesen. Und da muss ich sagen, ich finde das so genial, dass wir uns nicht in was Fiktivem bewegen. Wir bewegen uns auf einer Weltkarte. Das holt mich halt komplett ab. Ich habe es so gemocht, dass man einfach mal auch eine Verbindung zu dem hat, wo man sich da bewegt. Dass man sich denkt, ah, guck, die Orte kenne ich, die Städte kenne ich. Es sieht gut aus, die Kontinente sind schön abgebildet, diese Routen sind ganz gut durchdacht. Auch so mit diesen paar Hindernissen, die es noch gibt. Und also mir gefällt das gut.
Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz so, um kurz mal vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zu beschreiben, was sie sich überhaupt vorzustellen haben, was den Spielplan angeht. Das ist im Prinzip wie so eine große World Map, ne? Und die ist unfassbar riesig, also 3x2 Teils lang.
Fast so groß wie unseren Tisch.
Also der hat den kompletten Brettspieltisch mehr oder weniger ausgelegt, der Spielplan. Und auch vom Artwork her finde ich den super. Und wie du ja gerade gesagt hast, ne, du hast im Prinzip eine reale Weltkarte mit ein paar fiktiven Orten, wie zum Beispiel Arkham.
Klar.
Und da würde ich gerne auch so einen kurzen Exkurs machen. Ist ja auch so, für diejenigen unter euch, die Arkham Horror vielleicht das Spiel kennen, da ist es vom Mechanismus her im ohne jetzt dem Gameplay vorweggreifen zu wollen, aber in Eldritch Horror eben das andere Element, dass man hier wirklich über eine Weltkarte reist und in Arkham Horror ist ja durchaus so, ist, dass man in der Stadt Arkham spielt und eben innerhalb der Stadt versucht eben den großen Alten zu zähmen und da eben die Monster zu bekämpfen und da ist eben Eldritch Horror ein bisschen anders und liefert halt eben eher so einen holistischeren globalen Weltplan und ich finde ihn auch schon ganz schick. Hat mich, muss ich sagen, tatsächlich, mich interessieren, was du dazu sagst, aber als ich den das erste Mal aufgemacht habe, habe ich so ein bisschen Pandemic-Vibes gespürt, ja.
Also, ja, ja, ich kann ich verstehen. Kann ich komplett verstehen, weil du auch so, du hast so Städte, große Städte, du hast die Karte, du hast so Verbindungen zwischen den Orten. Kann ich komplett verstehen. Ja.
Ja, also auch so von, da reden wir dann später dann beim Gameplay auch ein bisschen drüber, so wie man sich darüber bewegt und dass man irgendwie über Meer reisen kann und zu anderen Städten und so. Und das hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, so vom gesamten Spielplan natürlich immer mit dem Lovecraft-Thema eingebettet haben.
Ja, und es hat auch so ein bisschen für mich so einen Vibe gehabt, ja, ist jetzt übertrieben, so ein bisschen diesen Cyberpunk-Vibe, weil man halt mit der Eisenbahn, mit dem Schiff, man fliegt halt nicht irgendwo hin oder man fährt mit dem Auto oder irgendwas, sondern es ist so schön gehalten in so einem gewissen Setting, was echt mir wirklich gefallen hat.
Gut, also auf meiner Liste für die Komponenten habe ich auch noch, ich würde gerne mal kurz über die Character Sheets und die Bögen des großen Alten sprechen. Da haben wir ja jetzt für die Charaktere, wie wir das dann später finden, können wir ja später nochmal drüber sprechen, aber für die Charaktere im Prinzip nur so stinknormale Karten im Prinzip, die so ein bisschen größer sind, so vielleicht eine doppelte Karte.
Keine Double-Layer-Character-Boards.
Keine Double-Layer-Player-Boards. Genau, aber hat im Prinzip eine Vorder- und eine Rückseite. Da finde ich, kommt das Artwork auch nochmal ganz gut rüber. Ein bisschen Flavortext, der das Ganze so ein bisschen beschreibt. Und bei dem großen Alten eben relativ ähnlich, ein Bild abgebildet mit ein bisschen Flavortext, mit ein bisschen Spielaufbauelementen. Von der Qualität her lässt sich da natürlich auch wieder drüber streiten. Ne? Ich weiß jetzt, hat ja schon mehrfach gesagt, dass ich Fan bin von so ein bisschen Premium-Materialien, gerade auch was so Charaktersheets und auch Gegnerkomponenten angeht.
Ja, aber das Alter, Kai.
Das Alter entschuldigt es natürlich wieder, ja. Nee, aber ich finde schon, dass, ich hatte ja gesagt, ja, mir persönlich ist es schon irgendwie wichtig, dass ein Spiel eine gewisse Tischpräsenz hat und das fehlt mir hier leider bei Eldritch so ein bisschen. Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich es aufgebaut habe, irgendwie eine Masse an Karten, eine Masse an Tokens, ein Riesenspielplan, das war es eigentlich, ne? Mehr, ja. Mehr hat es halt nicht. Dementsprechend finde ich das schon auch so ein kleiner Kritikpunkt des Spiels, auch ob des Alters. Klar, wenn man jetzt wirklich nur daran interessiert ist, wie das Gameplay ist und wenn einen das gar nicht interessiert, dann ist es ja auch vollkommen okay.
Aber es sieht schön aus. Das muss ich immer wieder sagen. Auch diese Charakterbögen von den Spielern, ja, sie sind nicht so hochqualitativ, wie wir sie schon erlebt haben. Kein Double Layer, keine Drehrädchen, nichts, was man anbaut. Aber das, was da drauf ist, ist wirklich gut dargestellt. Es ist wirklich schön gemacht und auch liebevoll. Und das ist ein Punkt, den ja, vielleicht hätte man das noch ins Gameplay schon packen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind auch wirklich verschiedene Charaktere. Also es macht wirklich einen Unterschied, welchen Charakter du nimmst. Die Fähigkeiten sind stark unterschiedlich. Die Würfelzahlen und so ähnlich. Es macht wirklich die Aktionen, die du drauf hast. Es ist nicht egal. Das habe ich auch schon in meinem Leben erlebt, dass sowas nicht so einen Impact hat. Aber hier hat es einen Impact. Und den finde ich gut.
Genau, also wie wir das finden so und wie das dann auch, was es für einen Impact hat, verschiedene Charaktere zu spielen im Gameplay, da gehen wir ja später wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf ein. Kleiner Spoiler von meiner Seite, ich sehe das nicht ganz so ehrlich gesagt wie du. Aber da können wir ja dann später noch mal drauf zurückkommen. Aber ich finde so generell einfach, ne, das ist bei mir einfach nochmal wichtig, Thema Tischpräsenz. Wenn es einem wichtig ist, dann wird Eldritch Horror vielleicht nichts für einen sein. Wenn wir dann gleich ins Gameplay reingehen und über die verschiedenen Mechanismen auch sprechen, dann wird es ja vielleicht klarer auch für den einen oder anderen, ob das Spiel eben für jemanden was ist oder nicht.
Aber bevor wir ins Gameplay gehen, müssen wir noch auch über die Anleitung sprechen. Und da haben wir einen sehr interessanten Punkt. Wir haben ja keine 20 Seiten Anleitung.
16, glaube ich, ja.
Nochmal so wie viele Seiten? 10 Seiten Lexikon dazu?
Ja, das sind auch eher so 20.
Das sind fast auch, ein bisschen das ist auch mehr, so groß. Ja. Ich muss sagen, das Lexikon hattest du in der Hand, ich hatte die Anleitung in der Hand. Deswegen, aber dafür, du hast das Komplexitätsrating angesprochen, ganz schön wenig Anleitung. Und das, was da ist, ist gut gemacht. Es ist sortiert, es hat Querverweise, man findet die Dinge, die man sucht, gut. Und es ist auch, klar, es ist nie ganz vollständig. Man muss, wenn man so ganz spitzfindig ist, wie wir es oft sind, und Sonderfälle findet, über die man da mal auch sich Gedanken machen könnte, dann fängt man an zu googeln. Aber im Großen und Ganzen findet man, was man sucht.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch ein Fan von der Anleitung tatsächlich. Ja. Also ich hatte die jetzt ja auch gerade im Rahmen des Aufbaus des Spiels, da jetzt gerade auch nochmal in den Fingern. Und in den ersten 5 Seiten von den 16 Seiten Anleitung wird ja der Aufbau erstmal beschrieben. Und das gibt einem eine super Anleitung. Also da habe ich mich wirklich komplett an den ersten 5 Seiten langgehangelt. Also das hat mir wirklich super geholfen. Und ich finde auch, dass es schön mit Bildern untermalt ist und auch vom Text her gut geschrieben ist. Also da bin ich wirklich, ja, wie gesagt, ein großer Fan von der Anleitung. Und genau, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt noch dieses Lexikon. Das haben sie wahrscheinlich irgendwann im Nachgang dazugepackt. Weil wirklich? Auch im Lexikon irgendwo am Anfang, meine ich, drin stand sowas wie, wenn es Widersprüche gibt zwischen dem Lexikon und dem Regelheft, dann gilt die Regel des Lexikons.
Okay.
Deswegen vermute ich ganz stark, dass sie das im Nachgang dann irgendwie mit dazugepackt haben. Und das ist schon sehr hilfreich, weil was das im Prinzip ist, ist nichts anderes als so eine Art Glossar, alphabetisch sortiert nach Schlüsselbegriffen, die eben in dem Spiel vorkommen. Ne, also das geht von Begegnungsphase bis hin zu, ja, was haben wir noch alles gehabt in dem Spiel? Die verschiedenen Aktionen, die man machen kann. Und dann kann man eben relativ gut alphabetisch eben nachblättern. Und dann gibt es so eine, ja, so eine 3-4 Bullet Point Beschreibung des einzelnen Regelpunktes. Und das fand ich wirklich super.
Ja. Ja, absolut. Und das ist überraschend, weil wir an Anleitungen bislang, ja, wenig gute Worte gelassen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Weil wir immer so ein bisschen auch aus dieser wirklichen Anfängerperspektive auf die Geschichte gucken und wie gut kommen wir rein. Und die Anleitung erklärt es einem wirklich gut. Das, ja. Also da kann ich wirklich verstehen, dass man da gut reinkommen kann.
Ja.
Was es nicht gibt, und das finde ich wirklich schade, ist irgendwie so ein One-Pager, eine Karte für die einzelnen Spieler. Es ist halt immer so, gib mir mal das Lexikon, gib mir mal die Anleitung und wir sind zu zweit. Da ist es echt okay, da nimmt der eine das eine, der andere das andere und es ist okay. Wenn ich mir vorstelle, dass mit, bis wie viele Spieler haben wir? Bis 8, glaube ich. Da mit 8 Leuten an einem Tisch zu sitzen, da weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf hätte.
Ja, das stimmt. Also das hat man ja eigentlich in allen Spielen, die wir bisher hatten,
ja,
würde ich sagen, hatten wir so eine Art Übersichtskarte, Hilfe, ob das jetzt ein DIN A4-Blatt ist oder bei Galaxy Defenders war es ja nur so eine, was war das, DIN A3-Karte oder sowas.
Ja, oder bei diesen eine Spielkarte, wo halt einfach die wichtigsten Aktionen aufgelistet sind.
Genau, genau. Und das hat man hier jetzt nicht, aber immerhin halt auf dem Lexikon auf der letzten Seite, ne, hatte man ja so eine Übersicht bezüglich der 3 Phasen, die es gibt und was für Aktionen man in Phasen macht und in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden. Das heißt, es gab zwar sowas, aber halt eben nicht in Form von einer Übersichtskarte, die eben jeder Spieler vor sich liegen hatte, sondern eben, es war halt so, ich hatte halt immer diese Übersicht in meiner Hand. Du hattest die Regeln, Lars, in deiner Hand. Und so ist man aber trotzdem zu zweit ganz gut zurechtgekommen. Aber wie du sagst, ich denke, wenn man ein paar mehr Spieler ist, dann muss es halt einfach einen geben, der halt immer auf diese Übersichtskarte halt guckt. Theoretisch könnte man das ja relativ simpel lösen, indem man sich die Seite einfach einscannt, ein paar Mal ausdruckt.
Oh, schön auf den Farbkopierer und danach laminieren.
Genau. Genau, also das wäre tatsächlich meine Empfehlung für größere Spielergruppen, gerade wenn man irgendwie viele Newcomer im Spiel hat, dass man einfach die letzte Seite von dem Lexikon einfach noch ein paar Mal ausdruckt, weil da steht im Prinzip ja alles Wissenswerte drauf. Ja? Weil da haben wir uns ja eigentlich das ganze Spiel sowohl in den Erstpartien als auch jetzt heute noch lang gehangelt.
Das stimmt.
Gut, also auf meiner Liste haben wir alle Themen abgehakt rund um das Thema Artwork und Komponenten.
Ja, ich schau gerade, ich bin auch durch. Dann würde ich sagen, sind wir bereit fürs Gameplay, / Spielmechanik. Ja, wichtige Punkte. Was ist uns wichtig? Was wollen wir ansprechen? Was hat uns besonders gut gefallen? Was hat uns besonders schlecht gefallen? Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Kai, was ist der erste Punkt, den du ansprechen möchtest?
Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Ja, vielleicht mal so ganz prinzipiell, um so einen kurzen Überblick darüber zu geben, wie das Spiel so prinzipiell abläuft. Also es gibt am Anfang, das Spiel ist untergliedert in drei verschiedene Phasen. Es gibt eine Aktionsphase, in der die Ermittler, die wir spielen, jeweils zwei Aktionen haben. Dann gibt es eine Begegnungsphase, in der man mit dem Ort, an dem man sich befindet, ich sage jetzt mal, interagiert. Und dann gibt es nochmal eine Mythosphase, wo es dann darum geht, dass neue Monster spawnen und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen der prinzipielle Ablauf des Spiels. Und ja, der erste Punkt, über den ich gerne sprechen würde, ist, wie bewegt man sich auf dem Spielbrett voran? Und ist es so, dass schon wie gesagt, in der Aktionsphase jeder Spieler zwei Aktionen hat und das so abläuft, dass man im Prinzip ein Feld sich bewegen kann und theoretisch kann man dann in der Stadt, wenn man sich in der Stadt befindet, auch nochmal sich ein Reiseticket kaufen, mit der man dann später im Verlauf des Spiels seine Bewegungsaktion nochmal um eins erweitern kann. Und ich muss persönlich sagen, dass fühlt sich nicht so toll an für mich oder hat sich nicht so toll angefühlt, einfach weil die Bewegung, die man auf dem Spielplan macht, doch immer sehr kleinteilig sind und man immer irgendwie nur von einem Feld zum nächsten sich vorrangieren kann und in der Zwischenzeit aber schon so viel, sag ich mal, in dem Zwischenraum, wo man sich bewegen wollte, passiert ist auf dem Spielbrett. Und ja, da muss ich sagen, da war ich jetzt nicht so der Riesenfan von dieser Bewegungsaktion und finde, dass das Spiel auch so ein Stück weit träge gemacht hat, dass man sich eben nicht so krass auf dem Spielplan bewegen kann. Das kennen wir auch durchaus anders von den Spielen, die wir bisher schon kennen. Wohl wissend, dass wir hier halt auf einer World Map spielen und nicht auf irgendwie Map-Tiles oder so. Ja.
Träge ist genau das Wort, was ich bei dem Punkt Bewegung im Kopf hatte. Und vor allem hetzt man sich dann im Kopf so ein bisschen selber, weil man, wenn man von, sagen wir, der Mitte der Karte zum Rand der Karte kommen will, geht man so im Kopf mal grob durch und überlegt sich, ja gut, aber da brauche ich ja 3-4 Runden. Wie soll ich denn das machen? Das bringt dann zwar auch einen netten Aspekt, dass man halt viel mehr auch miteinander kooperiert und dann bespricht. Es spielt nicht einer vor sich hin, sondern man fängt dann an, da an der Stelle zu interagieren. Aber das Spiel zwingt einen halt auch sehr unsanft dazu, muss ich sagen. Und ja, das hat mir auch, ja, wenn wir nochmal zur grundsätzlichen Bewegung kommen, ich finde es gut, dass es diese verschiedenen Bewegungsarten gibt. Das mit dem Schiff, das mit dem Zug, sind auch verschieden gekennzeichnet durch verschiedene Linien. Und dann gibt es noch zwischendrin so ein paar Orte, die man nur zu Fuß erreichen kann, was sehr schön gemacht ist. Zum Beispiel die Pyramiden in der Sahara oder irgendwelche Tempel mitten im Dschungel, wo auch wirklich sinnig ist, dass man die zu Fuß erreichen kann. Und das macht die Bewegung schon wieder sehr interessant. Oder dass es zwischen bestimmten Nachbarstädten keine Routen gibt, weil halt ein Gebirge dazwischen ist, der Himalaya zum Beispiel an der Stelle. Das hat schon Sinn gemacht. Aber die Tatsache, dass man sich so wenig bewegen kann, macht es halt unglaublich langteilig. Und das geht dann so ein bisschen in den Punkt rein. Ich weiß nicht, ob du noch zur Bewegung was sagen willst, sonst würde ich direkt zu meinem ersten Punkt kommen.
Ja, ich hätte jetzt noch so ein bisschen mehr über die Aktionsphase halt gesprochen.
Okay.
Wo ja die Bewegung ein Teil davon ist, weil ich muss wirklich sagen, dass ich kein Riesenfan bin von dieser gesamten Aktionsphase. A, weil man relativ wenig Optionen hat, ne? Also nur, man hat mir einmal gesagt, zwei Aktionen von fünf verschiedenen Sachen, die man machen kann. Und dann kommt auch noch dazu, dass du bei vielen der Aktionen, die du potenziell ausüben kannst, limitiert bist an den Orten, wo du bist. Zum Beispiel kannst du nur in der Stadt dir ein neues Item besorgen, für ein Itemwürfeln beispielsweise.
Ja.
Und so. Und da muss ich sagen, hatten wir schon super oft auch das Szenario, dass wir mitten im Spiel die Situation hatten, dass wir gar keine Aktion gemacht haben. Einfach weil wir gesagt haben, wir wollen hier stehen bleiben. Einfach weil es aus ja, aufgrund der Natur des Szenarios Sinn gemacht hat, da stehen zu bleiben, wo wir waren. Ja, und dann waren wir eben nicht in der Stadt. Ja.
Oder weil wir einen bestimmten Ort erreichen mussten und dafür halt Zwischenstationen hatten an einem Ort, an dem wir nichts tun konnten.
Genau, und dann waren wir halt potenziell auf irgendeinem Seefeld mitten im Nirgendwo. Das heißt, du konntest nicht, konntest kein neues Item dir besorgen, du konntest keine Reisen, keine Tickets kaufen, um weiter dich zu bewegen. Und dementsprechend konntest du halt irgendwie gar nichts machen. Das hat sich irgendwie nicht geil angefühlt. Ich finde die komplette Aktionsphase in dem Spiel wirklich nicht so gut im Vergleich zu vielen Spielen, die wir schon kennen. Und ja, muss wirklich sagen, dass man da oft limitiert war in dem, was man machen kann. Und es jetzt auch nicht so eine gewisse strategische Tiefe gegeben hat, wie wir es jetzt in anderen Spielen schon gesehen haben. Und fand es dann noch trauriger, dass wir halt super viele Spielzüge immer wieder hatten, wo du oder ich nur eine Aktion gemacht haben oder sogar gar keine. Also das gefällt mir wirklich gar nicht an dem Spiel.
Kann ich verstehen, komplett. Und ja, die so ein bisschen, ich habe so ein bisschen in meinem Kopf das Problem, dass ich mir denke, ist es halt vielleicht genauso gewollt, um so ein bisschen in diese Trostlosigkeit reinzukommen. So diese Situation, die ja in diesem Spiel herrscht. Weil das ist was mir persönlich spielmechanisch richtig gut gefällt. Auch wenn man das vielleicht nicht glaubt, wenn man mich kennt. Dass das Spiel so langsam anfängt. So die ersten 1-2 Runden dachte ich, ah ja, komm, dann erfüllen wir hier diese Mission, die wir da haben, und da ist ein Monster, ja, und da ist ein zweites, ja, egal. Aber das ändert sich halt so schnell und nimmt Dynamik auf, die so unfair gegen den Spieler wird, gefühlt.
Ja, aber ich spiele doch ein Spiel, um möglichst viel Aktionen zu haben, machen zu können auf dem Spielplan, mit meinem Mitspieler, gerade im kooperativen Spielen, eben zusammen zu Taktiken und Strategien zu entwickeln, wie wir jetzt weitermachen. Und wie gesagt, das finde ich halt in Eldritch Horror wirklich so, dass mich das gar nicht abholt. Einfach weil, ja, ich hatte es ja jetzt schon gesagt, ne, du kaum Aktionen hast. Irgendwie, wir haben uns zwar auch ein bisschen abgesprochen, da komme ich später nochmal auf einen anderen Punkt drauf zu sprechen, aber ich finde so prinzipiell, so in der Aktionsphase, auch wenn es vielleicht die Prämisse des Spiels ist, ist es nicht das, wofür ich Brettspiele mag. Sondern ich mag Brettspiele, wo wir miteinander kommunizieren, wo wir viele Aktionen haben. Und
das, wo mehr los ist.
Ja, genau. Und das hat mir jetzt hier einfach nicht so gut gefallen. Ne?
Da stimme ich dir zu. Aber vielleicht ist deswegen Eldritch nicht das richtige Spiel für mich. Das könnte ja durchaus sein. Vielleicht bin ich einfach nur nicht der Charakter, der genau diese Mechanik und diese Art, wie das Spiel läuft, zu schätzen weiß. Und wir beide wissen, wie sehr das Spiel beliebt ist. Es muss ja genug Leute geben, die genau das mögen.
Nee, genau. Und wir hatten ja auch vorhin schon gesagt, dass thematisch und vom Artwork her und von der Story her auch das Spiel einen wirklich abholt. Ja. Und wenn das eben das ist, was den Spielern oder Spielerinnen wichtig ist an einem Brettspiel, dann ist Eldritch dafür auch das richtige Spiel. Nur für mich ist es dann wirklich so, dass ich, wenn ich so wenig Aktionsspielraum habe, dann liefert mir das Spiel nicht das, was ich eigentlich persönlich von dem Spiel erwarte. Dass das andere gut finden und eine Horrorstory erleben wollen, wo man halt ein paar Aktionen zwischendrin hat, dann ist das definitiv auch ein Punkt. Ja. Und für mich ist es halt einfach nichts aufgrund der genannten Punkte. Und dazu kommt für mich auch noch, das ist ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist halt irgendwie alles in dem Spiel, geht es eigentlich nur um Würfeln. Und das ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Dass du irgendwie, okay, du bewegst dich auf dem Feld, du machst eine Probe hier. Du gehst in den Kampf, du machst eine Probe und noch eine Probe und würfelst und würfelst und würfelst. Und hast halt schon ein bisschen Einfluss auf die Würfel, auf die Anzahl der Würfel und auch auf potenzielle Rerolls und so. Aber auch das ist halt wieder so ein Mechanismus, wo ich sage, da hatten wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? So glückslastige Spiele und wo du halt auf Würfelwürfe angewiesen bist, kann schon seinen Charme haben und hat auch ja zum Beispiel bei Galaxy Defenders gut funktioniert, meiner Meinung nach. Funktioniert hier halt bei Eldritch meiner Meinung nach gar nicht.
Da kommen wir zu meinem ersten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Und ich würde es nicht nur auf die Würfel beschränken. Es ist für mich dieser Glücksfaktor bei diesem Spiel, dieser Zufallsfaktor, den mögen Leute wirklich richtig lieben. Ich hasse es wie die Pest. Ich kann es kaum ertragen. Dieses, du hast Karten für, und also Du musst Glück haben bei den Karten, was die Ausrüstung angeht, weil die einen massiven Unterschied machen können. Du musst Glück haben bei den Monstern, die du ziehst, weil das einen massiven Unterschied machen kann. Die Begegnungskarten hier, die Mystikgeschichten dort. Es ist so viel glücksbasierend, was du an der Stelle machen kannst. Und dann, als wenn das nicht genug reicht, kommt noch das Gewürfel dazu. Als ich vorhin, als wir gespielt haben, 9 Würfel ohne ein einziges positives Ergebnis hatte, da dachte ich wirklich, ich weiß genau, warum ich es nicht mag.
Ja, da sind wir uns ja in dem Bereich relativ ähnlich. Ne? Ich bin auch kein Riesenfan davon. Ich mag das schon, und das ist dann wieder ein positiver Punkt für das Spiel, dass es sich so am Ende zuspitzt. Oder? Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass gerade so die ersten Runden, die bauen die Stimmung so langsam auf, und der große Alte rutscht immer weiter vor in seiner Leiste. Es kommen immer mehr Monster und Portale und Tore aufs Spielbrett und so. Das heißt, die Stimmung wird schon aufgebaut und bringt auch wirklich dieses immersive Spielgefühl dann wieder. Aber diese Randomness, die das Spiel hat, du hast gesagt, bei Karten, bei Würfeln und so weiter, das ist auch persönlich einfach nicht meins. Dass trotzdem natürlich dabei Leute Spaß haben können, steht außer Frage. Aber für mich ist es dann wirklich so, wir hatten ja vorhin auch das perfekte Beispiel, ne? Ja. Waren wir fast nach 2 Stunden schon irgendwie durch mit dem Szenario, und es hat noch ein Ding so gefehlt, und du ziehst eine Karte.
Und wir waren beide fast full life.
Genau, wir ziehen eine Karte, wir hatten beide volle Energie, volle geistige Gesundheit, und mich verwischt es halt direkt.
Komplett.
Also das kann ich einfach nicht verstehen. Das ist, ich verstehe das nicht, warum die das Spiel so konzipiert haben, dass du, wenn du eine falsche Karte ziehst, im Prinzip geloost hast.
Und es hat nichts damit zu tun, dass wir was falsch gemacht haben an der Stelle. Das ist das, was mich so ärgert. Also ich wusste, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin gespielt, und ich wusste, ich spiele es jetzt, um es nochmal in meinen Kopf zurückzuholen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch darauf, dass wir jetzt hier die großartige Runde spielen, um zu gewinnen, wie wir auch schon gespielt haben, dieses Spiel, was ein Riesenfehler war. Sondern wir gucken, wir spielen es, um so die Mechaniken uns nochmal anzugucken, um uns noch ein paar Notizen zu machen. Und das ist eher so, ja, just for fun könnte man es fast nennen, ist. Und deswegen hat es mich nicht getroffen, aber ich habe so gemerkt, wie es schafft, so diese Stimmung aufzubauen, wie es schafft, dieses anfängliche, ach, ich glaube, das läuft ganz gut dieses Mal, und dann eskaliert das so ein bisschen, und dann eskaliert das umso mehr. Aber dann, dass es dann so ein Klimax kriegt, der so unfair dem Spieler gegenüber ist, das kann ich nicht akzeptieren bei dem Spiel. Also ich kann das bei einem Spiel, das ich spielen will, nicht akzeptieren. Und deswegen wird Eldritch auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so mein Favorit mal werden könnte.
Spoiler fürs Schlussfazit.
Ja. Also das heißt nicht, dass es nicht einen Haufen Spieler gibt, und ich verstehe das, weil du lebst ja ab einem gewissen Punkt in diesem Spiel unter permanenter Angst. Und das erzeugt das Spiel hervorragend.
Auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch vor dieser besagten Aktion, wo wir eine Karte ziehen und ich instant tot war, hatten wir auch, ich glaube, du hast 5 Minuten vorher gesagt, und da war ich noch überrascht, dass du das gesagt hast, nachdem wir es ja vor ein paar Jahren schon mal gespielt haben und da auch schon so frustriert waren am Ende, da hast du gesagt, irgendwie macht es doch Spaß, ich will es jetzt doch irgendwie fertig spielen. Das heißt, wir haben jetzt natürlich so ein paar negative Punkte angebracht, aber nichtsdestotrotz, Lars, du hast ja gerade gesagt, ja, das Spiel liefert trotzdem eine Story und macht trotzdem auch Spaß, einfach voranzuschreiten in dieser Story. Aber diese angesprochenen Punkte mit der Aktionsphase, die meiner Meinung nach wirklich, wirklich ein Fail ist, und auch dieser wirklich in so vielen Bereichen vorhandenen Randomness, macht es für mich persönlich auch fast unspielbar, was, wie du gerade gesagt hast, ne, nicht heißen soll, dass wir keinen Spaß bei dem Spiel hatten dann. Ne? Das war ja trotzdem der Fall.
Ja. Und vielleicht noch einen negativen Punkt, den ich ansprechen möchte. Ja, ich weiß nicht, inwieweit, also ich weiß noch nicht, wie ich ihn für mich selbst bewerte. Ich versuche ihn erstmal nur zu beschreiben. Und es ist vor allem ein Problem, dass wir gerade so vor gar nicht langer Zeit Galaxy Defenders gespielt haben. Die Gegnerintelligenz, die hat mich extrem genervt, weil die machen einfach gefühlt nichts. Da gibt, also es steht halt in diesem krassen Kontrast zu dieser KI, die dir Galaxy Defenders liefert, Und das, was halt in diesem Spiel passiert, die Gegner selbst, die sind verschieden genug. Das ist, es ist ganz interessant und es ist so ein bisschen Machina Arcana-like. Sie sind schön divers, aber sie tun halt nichts. Es gibt große, so ein paar Racheaktionen, aber.
Das ist der große Unterschied zu Machina Arcana, finde ich. Ja. Ne? Das selbe Setting, teilweise auch dieselben Monster, würde ich sagen, aber die machen einfach nichts. Ne? Die sitzen auf ihren Portalen, wo sie gespawnt werden. Und in 90% der Fälle bewegen die sich einfach gar nicht. Die bleiben einfach da. Und klar, eskaliert es dann irgendwann, dass du halt irgendwie auf der ganzen Map dann irgendwann Monster hast. Und du hast ja auch durchaus ein paar Effekte, dass sich Monster bewegen aufgrund von Erscheinungseffekten oder Racheeffekten, die auftauchen. Aber prinzipiell bleibt jedes Monster da, wo es ist. Und man kann eigentlich so ein bisschen auch so gut um die Monster rumzirkulieren am Ende. Ja, und das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass ich doch überrascht war, dass wir das Spiel heute, als wir gespielt haben, fast geschafft hätten, in 2 Stunden, ohne einen einzigen Kampf zu machen.
Ja, das ist unfassbar eigentlich.
Also, und das ist ja eigentlich nicht die Prämisse, die so ein Lovecraft-Spiel haben will. Ja, also, wenn ich mich da auch an Machina Arcana zurückerinnere, wo du ja wirklich alle 2 Minuten in irgendeinen Kampf reinverwickelt wurdest und dann auch der Gegner mit dir Sachen gemacht hat und hier passiert einfach gar nichts. Und die Monster spawnen einfach und bleiben halt in der Stadt, wo sie gespawnt sind, in dem Portal. Ja, das war für mich auch nochmal ein Punkt, der nicht dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Spiel noch mehr verbunden gefühlt habe. Ja, ich fand wirklich so, es war so ein Drumrumlaufen um die Monster und hat sich nicht wirklich danach angefühlt, dass wir jetzt hier viel kämpfen müssen und so. Das ja, hat mir auch nicht so gut gefallen irgendwie heute in dem Szenario.
Das zahlt halt auch mit so ein bisschen ein auf diese Rechnung der Trägheit. Also es ist nicht nur unsere Trägheit als Spieler durch die Bewegungen, wie sie möglich sind und die Aktionen, wie sie möglich sind, auch die Trägheit der Monster. Und dann versucht man da drumherum zu laufen. Wahrscheinlich kann man das auch anders spielen. Sogar ziemlich sicher kann man das anders spielen. Man kann es aggressiver spielen. Aber wenn du kannst halt auch nicht Monster jagen, weil dafür fehlt dir dann wieder die Bewegung. Das heißt, im Grunde wartest oder bist du darauf angewiesen, dass sich entweder viele Monster auf dem und viele Portale auf dem Brett befinden, was dann wieder sehr schnell eskaliert, oder dass sie per Glück, was passieren kann, in deiner Nähe spawnen.
Ja. Ja, also ich. Das klingt jetzt alles so negativ. Ja, wir haben ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, wir haben schon auch einige positive Aspekte, zu denen komme ich auch gleich, aber so das Hauptgameplay, so, ne, wenn wir jetzt mal beim Kampf bleiben zum Beispiel, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, die Monster spawnen halt und da muss man halt da hingehen, um die Monster zu töten, um dann dort das Portal zu schließen, dass in der nächsten Runde potenziell keine Monster mehr kommen. Und allein dorthin zu kommen, haben wir ja jetzt schon über die Aktionsphase ein bisschen gesprochen, ist schon schwerfällig. Und dann kommst du in den Kampf und wir hatten ja schon über das Würfeln gesprochen. Und was du im Kampf halt machst, ist eigentlich, gut, du machst eine Willensprobe, Willenskraftprobe. Ja. Und wenn du die bestehst, kriegst du halt keine geistige Gesundheit abgezogen und dann machst du eine Stärkeprobe. Und das sind halt jeweils 2 bis 4 oder gar mehr Würfel. Die würfelt man, wenn man Erfolge hat, gewinnt man. Wenn man eben keine Erfolge hat, verliert man. Was ist ein Erfolg überhaupt? Ein Erfolg ist quasi, man würfelt einen normalen W6-Würfel und jede 5 und 6 ist ein Erfolg und 1 bis 4 ist quasi kein Erfolg. Und ja, das hat natürlich auch gar keine strategische Tiefe. Der Kampf hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Im Gegenteil, ich habe dann irgendwann eigentlich gesagt, okay, ich gehe eigentlich den ganzen Kämpfen aus dem Weg. Und ja, das ist halt einfach noch mehr Randomness und hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht, der Kampf.
Ja, das strategische Element und vor allem dieses kooperative Element, das ist vor allem halt diese Bewegung über das Brett. Die Jagd nach dem einen oder anderen Marker, die Jagd nach dem einen oder anderen Event, was man erreichen möchte. Wer bewegt sich wohin, wer sichert wo das Brett, wie ab, wie teilt man sich das auf, weil wirklich auch zusammenspielen tut man ja nicht. Das ist halt auch so ein Punkt.
Ja, gebe ich dir recht, aber tatsächlich habe ich mir das als einer von den positiven Aspekten des Spiels aufgeschrieben. Und das war so eine Situation heute, als wir gespielt haben, dass wir uns schon eigentlich mehr oder weniger jeden Zug abgesprochen haben und auch wirklich detailliert abgesprochen haben. Nicht nur jetzt, was machen wir in diesem Zug, sondern was machen wir jetzt in diesem Zug und wer von uns geht wohin und was machen wir auch im übernächsten Zug und im Zug darüber hinaus. Und das fand ich wirklich einen einigermaßen positiven Aspekt, dass wir hier wirklich von der kooperativen Seite her schon uns immer wieder abgesprochen haben. Wir haben parallel versucht, an Aufgaben zu arbeiten. Ich habe versucht dann, ich erinnere mich da an diese eine Karte, die dann permanent auf dem Spielfeld war, wo man eben eine Begegnung hatte und die dann schaffen musste. Sonst hätte man das Spiel irgendwann verloren. Das heißt, ich habe mich dann darum gekümmert und du bist dann eher Richtung Norden auf der Landkarte weiter und hast dann geguckt, dass wir die Story weiter vorantreiben. Und das finde ich schon wirklich gut eigentlich bei Eldritch Horror, dass man wirklich von der kooperativen Seite her viel miteinander kommunizieren kann, sich absprechen kann und parallel auch eben an Aufgaben arbeiten kann.
Das auf jeden Fall. Was es aber halt gar nicht macht, und das hast du vorhin gesagt, ist, man hat überhaupt keine strategische Überlegung zum Kämpfen. Also selbst wenn man sich was überlegen will, also was will man denn machen? Man geht rein in eine Stadt, dann kämpft man nicht mal aktiv, sondern man wartet ja, bis man angegriffen wird. Selbst da ist das Spiel ja sehr defensiv, mehr oder weniger, für den Spieler. Und danach ist alles, worum es geht, dass man Glück hat. Man kann es, natürlich, man kann es mit Ausrüstung steigern und das ist auch super gemacht, muss ich sagen. Aber allein diese Ausrüstung am Anfang zu bekommen, ist schon fast unmöglich. Zumindest mit den Charakteren, die wir hatten. Also ich weiß nicht, ob es mit anderen besser läuft.
Ja, tut mir leid, aber da muss ich direkt wieder auf den nächsten negativen Punkt zu sprechen
kommen. Es tut uns wirklich leid. So schlecht ist es gar nicht. Wie Kai sagte, bis eine Viertelstunde vor der Niederlage habe ich wirklich gedacht, es macht schon Spaß irgendwie.
Also wir kommen ja vielleicht dann auch nochmal so im Gesamtfazit am Ende nochmal dazu, warum es uns dann vielleicht doch zwischendurch auch Spaß gemacht hat. Und ja, wir haben ja auch schon so ein paar Punkte angesprochen, für wen das Spiel vielleicht was ist und für wen es vielleicht nicht was ist. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es für uns eben vermutlich eben nichts ist.
Ja, ich wollte nur mal kurz entschärfen, damit das nicht zu schlimm klingt, weil wir reden halt wirklich nur über Schlechtes gerade.
Nee, das stimmt. Und es soll auch kein Bashing gegen Eldritch Horror sein, ja, um Gottes Willen. Aber du hast jetzt gerade eben angesprochen, ne, mit den Items. Und du hast vorhin auch schon kurz über die Charaktere gesprochen, dass die ja so unterschiedlich sind und so. Und ich muss persönlich sagen, ich stimme dem halt gar nicht zu. Ich finde die Charaktere super generisch. Also,
okay.
Ich habe in den kompletten 2,5 Stunden nicht einmal meine charakterspezifischen Aktionen gemacht. Nicht ein einziges Mal.
Ich hatte eine Kampfaktion und ich habe nicht gekämpft. Von daher geht es mir genauso. Ich stelle mir nur vor, dass man das wahrscheinlich irgendwie auch ausspielen kann. Das Problem ist, wenn wir zu zweit spielen und du hattest einen Charakter, der ein Support-Charakter war. Und wenn man sich dann zusammen bewegt, ist das Spiel de facto in meinen Augen nicht schaffbar. Mhm. Also trennt man sich auf und damit ist deine gesamte Fähigkeit, deine gesamte Aktionsmöglichkeit null und nichtig an der Stelle.
Ja, ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Vielleicht sollten wir es einfach doch nochmal spielen und dann vielleicht jeder steuert 2 Charaktere oder so.
Wäre vielleicht
ein Versuch. Dass sich da die Charaktere vielleicht besser ergänzen. Aber also das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe wirklich bis zum Ende, als wir aufgehört haben, nicht einmal Aktionen auf dem Charaktersheet benutzt, die mein Charakter als Spezialaktionen hat. Und ich glaube, du auch nicht. Und dann finde ich, klar, die Charaktere haben unterschiedliche Werte, was geistige Gesundheit und Ausdauer angeht. Und auch diese 5 verschiedenen Werte wie Willensstärke, Stärke, Intelligenz und so weiter, wo man dann die Proben so ablegt. Die haben unterschiedliche Werte, die dann die Anzahl der Würfel triggern später. Aber ich finde die Charaktere, die wir jetzt gespielt haben, auch vor ein paar Jahren ja schon mal, sind alle irgendwie gleich. Ja, ich finde jetzt nicht, es hat nicht einen Riesenunterschied gemacht. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt, dass du einen krass anderen Charakter hattest als ich.
Ich konnte meine Fähigkeit nicht festgesetzt zu werden, meine passive nutzen.
Okay, du konntest deine passive Fähigkeit einmal in 3 Stunden nutzen. Ja,
also ich keine Ahnung, wie gesagt, Punkt,
es ist halt, ja, es ist für mich, es ist auch gar nicht schlimm. Ja, es ist nur so diese Summe an Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, und auch Items hast du auch gerade angesprochen, ja. Ich hatte zwischenzeitlich, ich glaube, 5 verschiedene Itemkarten. Das waren Gegenstände, es war auch ein Zauber mit dabei. Ich glaube, es war ein Verbündeter mit dabei und der Rest war alles so Gegenstände, Waffen in die Richtung. Und ich habe wirklich, er hat ja gerade schon angeteasert, dass ich glaube, bis in den ersten 2,5 Stunden nicht einen Kampf gehabt habe. Das heißt, ich habe kein einziges meiner Items einmal benutzt. Das ist das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, dass ich 2,5 Stunden auf Itemjagd gegangen bin und gehofft habe, dass ich irgendwelche Artefakte und Waffen kriege und was auch immer. Und habe die aber eigentlich nicht einmal benutzt.
Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Eldritch-Fan, würde ich mir jetzt halt die Frage stellen, liegt das am Spiel oder an uns? Also haben wir es einfach falsch gespielt an der Stelle? Weil allein die Tatsache, und das ist das, was mir so schwer fällt, mich selbst zu fragen, dass wir gewone-shottet werden an irgendeinem Punkt in diesem Spiel nach 2 Stunden oder bei 2 Stunden, ist das, weil wir es falsch gespielt haben? Oder ist es, weil es da, aber weißt du, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Oder ist es, weil das Spiel halt wirklich so ist, weil es bestraft dich ja auch an so vielen Stellen. Du freust dich, dass du Gegenstände hast, ziehst eine Karte und wirst bestraft dafür, dass du Gegenstände hast. Weißt du, es gibt ja diesen, nicht so diesen Moment, wo du dich freust über einen Progress, den du selbst machst.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Theme, ne? Das genau. Lovecraft düster, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin auch ein Fan davon, ja. Ich bin ein Fan davon auch, dass das sich hoch eskaliert, dass man ins Gesicht kriegt und dass eigentlich alles immer nur noch schlimmer wird und schlimmer wird und schlimmer wird und man es am Ende vielleicht gerade so schafft oder eben auch gegebenenfalls nicht. Aber das ist tatsächlich auch ein positiver Aspekt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass diese Immersion und diese Story, die das Spiel schreibt, schon auch einzigartig ist. Ja, also ich erinnere mich immer noch an diese eine Partie, die wir in unserem Männertrip gespielt haben. Und an die heute werde ich mich auch noch länger dran erinnern, dass dieses Spiel einfach Geschichten erzählen kann, die du nicht mehr vergessen wirst. Wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren noch über diese eine Runde sprechen, die wir in unserem Urlaub gespielt haben, wo wir, ich weiß nicht, wie lange haben wir gespielt? 8 Stunden. Und am Ende ist es an einem Würfelwurf gescheitert oder so, ja. Ne? So, und
das und ist halt wir haben 4 Stunden nicht miteinander gesprochen.
Richtig. Waren sauer aufeinander, weil wir, ja, ich weiß auch nicht, einfach verloren haben. Aber das ist sowas, was ich schon mir als Positives in dem Spiel mitgenommen habe, dass es wirklich coole Stories schreibt, die Encounters sind cool. Man, wie du gesagt hast, ne, man kriegt immer irgendwie mehr ins Gesicht und trotzdem hat man auch ein bisschen Progress in der Story und so. Und dieses Spiel schreibt einfach coole Stories, die man immer wieder gerne auch erzählt. Ja, das ist das, was ich mir wirklich auch als Positives über Eldritch Horror aufgeschrieben habe.
Ja. Was ich so noch so als Punkt habe, und das ist derselbe Punkt, den ich schon bei Machina Arcana angesprochen habe, dass, wenn du eine Karte ziehst, da stehen da schöne Sachen drauf, sie haben aber keinen Einfluss aufs Spiel. Es ändert sich nichts. Das ist schade, weil Es erzeugt eine Stimmung, die es nicht halten kann. Leider.
Ja, ich habe das auch auf meiner Liste, nur tatsächlich als positiven Punkt. Okay. Aber eher so in die Richtung, dass ich schon finde, dass der Flavortext, den diese Karten und Encounters erzählen, toll. Super ist.
Ja.
Man hat natürlich keine, es treibt die Story nicht um einen Meter voran. Aber ich finde immer wieder, wenn man die Karten vorliest, ja, man hat jetzt ein Stadtereignis in San Francisco und man liest dann halt, ne, den Text auf der Karte, der speziell für San Francisco geschrieben wurde. Der ist schon so ein bisschen, sage ich mal, immersiv, basierend auf dem Ort, wo du dich befindest. Aber ich bin beide, ja, der treibt jetzt nicht eine Gesamtstory voran, aber das ist ja auch nicht die Prämisse des Spiels, würde ich sagen. Genau.
Ich fürchte, das ist auch der Punkt, wo das Spiel nicht das Richtige für mich ist. Hm. Weil es halt keine übergeordnete Gesamtstory erzählt. Aber, und das hatten wir ja schon relativ am Anfang unserer Folge, diese kleinen Punkte, da ist es großartig, wirklich.
Genau, also prinzipiell von der Atmosphäre, die das Spiel, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben in mehreren Bereichen, dass das Spiel einfach unglaublich atmosphärisch ist, vor allem auch durch das Artwork natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dass, ja, das Spiel einfach eine Atmosphäre generiert, die Stories erzählt. Und das passiert sowohl bei den Encounters als auch bei der Mythosphase. Ja, das hatte ich mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben, dass da auch immer wieder Sachen passieren, die schon unglaublich atmosphärisch sind und auch immer mit dem großen Alten, gegen den man spielt, irgendwas zu tun haben und so. Und das, da fühlt man sich schon dann auch in irgendwie in den Bann gezogen. Ja, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, da bin ich komplett dabei. Wirklich. Ich versuche gerade mal so ein bisschen auf meine Liste zu schauen.
Bist du schon durch?
Nee, was ich noch. Wir haben es halt schon erwähnt, aber so ein bisschen, dieser Stress, den das Spiel dann irgendwie aufbaut, den fand ich schon cool so ein bisschen. Also ich kann verstehen, dass das Leute mögen. Ich weiß nicht, ob ich es mag. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil es halt immer unglücklich endete. Aber, also, aber ja. weißt du, was ich meine? So immer, du hast so wirklich so ein, immer eine Steigerung des Stresses, aber immer auch einen permanenten Grundstress. Und dann fühlst du so einen Zeitdruck, obwohl der eigentlich, ich glaube, an der Stelle, wo wir waren, noch gar nicht wirklich da war. Aber ich habe schon so gedacht, oh, ja, jetzt irgendwie nimmt das Ding richtig Fahrt auf. Und das war schon cool.
Ja, ich habe tatsächlich noch einen ähnlichen Punkt auf meiner Liste. Und finde es interessant, wie du es beschreibst, weil ich bin halt gar kein Freund von diesem Stress. Also ich finde es gut, wenn ein Spiel anspruchsvoll ist und man immer wieder, ja, wieder gegen eine Wand läuft und neue Monster kommen und man wieder kämpfen muss und man wieder gerade so überlebt. Und das finde ich cool und das finde ich, macht das Spiel auch gut. Aber ich bin einfach gar kein Fan von, und das ist der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, von Rundenlimits. Und ich finde, das Spiel hat zwar jetzt kein direktes Rundenlimit, aber nichtsdestotrotz hast du ja den Stress, dass dieser große Alte auf seiner Leiste immer weiter runtergeht, bis er irgendwann auf Null geht und dann erscheint und dann die Welt mehr oder weniger untergeht. Und ja, ich mag es einfach nicht. Ich mag diesen Mechanismus von Rundenlimits persönlich in Spielen nicht, weil man, wie du gesagt hast, ne, immer irgendwie gestresst ist. Und klar, wir hatten jetzt in unserem Spiel heute immer noch ein bisschen Zeit, aber ich erinnere mich auch an Spiele, an Runden, die wir gespielt haben, wo der große Alte erschienen ist und wo wir dann gar keine Chance mehr hatten am Ende. Und ich bin davon einfach kein Freund, ja, weil am Ende ist es so, dass auch da wieder eine gewisse Randomness dabei ist und am Ende, ja, lieber Gott, dann hätten sie mir halt eine Runde mehr noch gegeben. Warum? Also ich frage mich halt, warum braucht das Spiel ein Rundenlimit? Mhm. Und ich glaube, es würde auch ohne ein Rundenlimit klarkommen. Das würde vielleicht den Schwierigkeitsgrad ein bisschen verringern. Aber trotzdem fühlt man sich dann halt nicht so, na gut, ich hätte noch einen Zug mehr gebraucht, aber das Rundenlimit ist jetzt halt rum. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und da bin ich einfach nicht der Freund von. Und das hatten wir ja jetzt auch zum Beispiel in Descent oder Maschine Arcana oder so, hatten wir das ja auch nicht. Und deswegen, bei Eldritch ist es halt so, mir hat es einfach nicht, mir gefällt es einfach nicht. Es ist einfach ein Mechanismus mit diesem Rundenlimit, wo man immer irgendwie das Gefühl hat, am Ende bestraft zu werden. Und man hat es aber irgendwie trotzdem fast geschafft und ja, fühlt sich dann irgendwie trotzdem schlecht. Ja,
ja, ich würde es gerne ein bisschen einschränken, weil es kein striktes Rundenlimit ist. Also es hat schon damit zu tun, was du tust und wie die Situation sich aufbaut. Also es ist nicht so, dass pro Runde sinkt der Zähler um eins und nach 10 Runden ist es vorbei. Es hängt schon auch damit ab, wie du das Spiel spielst an der Stelle. Und das ist schon, ich mag es auch nicht. Ich versuche nur auch Punkte zu finden, die interessant sind zumindest. Und den Punkt finde ich interessant. Interessant gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist kein direktes Rundenlimit, aber trotzdem hat man halt immer irgendwie so den großen Alten im Nacken. Ja. Und das ist ja auch, manche mögen es ja gut finden. Ja. Ich sage ja nur, für mich ist das einfach nichts. Ich bin kein Fan davon. Dann spiele ich lieber eine halbe Stunde länger und sterbe dann, weil zu viele Monster auf dem Feld sind oder so. Aber ja, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig. Das mit dem Rundenlimit ist einfach nicht so meins. Ja.
Hast du noch einen Punkt?
Zwei Punkte habe ich noch auf meiner Liste.
Sehr gut, ich bin durch, deswegen bin okay. Ich gespannt, was du noch hast.
Also es sind kleine Kleinigkeiten, aber was ich als positiv auch wahrgenommen habe, ist, dass es in dem Spiel eigentlich zwischen den Spielerzügen so gut wie gar keine Downtime gibt. Das ist einfach, weil diese Aktionsphase halt relativ schnell gespielt ist und da kooperiert man und kommuniziert man und kollaboriert man ja auch relativ viel. Und das finde ich relativ positiv an dem Spiel. Und ich kann es mir auch durchaus vorstellen, würde mich wirklich mal interessieren, wie das mit 4, 6, 8 Spielern, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber mit 4, 5 Spielern oder so ist, wo du halt wirklich ja dann 4 Charaktere verteilt auf der Welt hast, dann skaliert es halt bestimmt noch mal ein bisschen mehr. Und das würde, glaube ich, trotzdem funktionieren. Ich glaube, es würde in vielen Spielen, die wir sonst so spielen, nicht funktionieren, weil die Downtime da schon relativ hoch ist, weil du halt grübelst, was für Züge habe ich, kann ich machen. Und das ist vielleicht der Vorteil dieser doch runtergedampften Aktionsphase hier, dass du halt hier diese Downtime gar nicht hast. Und das ist mir positiv aufgefallen, dass du hast deinen Zug gemacht, ich habe meinen Zug gemacht, dann kam direkt die Begegnung in der Stadt, der Encounter, die Mythos-Phase kam, die Monster sind gespawnt und zack, waren wir wieder dran. Und das, ja, hat sich einfach schön schnell runtergespielt, fand ich.
Ja, und ich glaube, da sind wir auch bei einem der Hauptprobleme, die wir mit diesem Spiel haben werden. Ich glaube, es ist nicht ausgelegt, dass man es zu zweit spielt. Ich glaube wirklich, das Spiel ist nicht für so kleine Gruppen, wie wir sie sind, ausgelegt. Und da krankt es halt. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die, wenn man das mit mehr Erfahrung, mehr Strategie, mehr Wissen über einzelne Monster, über einzelne Alte, über die Karten, was kann kommen und so weiter, wenn man da mehr Erfahrung hat, wird es auch besser zu spielen. Aber ich glaube, das, was das Spiel wirklich besser macht, ist mehr Leute.
Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Mehr Leute oder du spielst halt jeweils zwei Charaktere. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal einen Unterschied macht, dass wenn du halt zwei Charaktere spielst, die sich vielleicht auch mal mehr andere Synergien haben und du dich noch mehr absprechen kannst, dass das vielleicht auch nochmal einen Unterschied macht. Und Boardgame Geek sagt es ja auch, Bestspieleranzahl 4.
Oh, okay.
Von daher, ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und vielleicht kriegen wir es ja doch nochmal irgendwann auf den Tisch. Spoiler-Alarm. Und dann würde ich es vielleicht mal ausprobieren, dass wir jeweils zwei Charaktere steuern oder so. Würde mich mal interessieren auf jeden
Fall. Ich würde es nicht ausschließen.
Gut, mein letzter Punkt ist, und da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich finde, dass man schon durchaus auch während der Encounters oder während der Mythos-Phase auch coole Entscheidungen treffen kann. Das ist das, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Und ich habe jetzt hier ein prägnantes Beispiel im Kopf, gerade relativ am Anfang von unserer Runde, wo du irgendwie eine Begegnungskarte in der Stadt, glaube ich, gezogen hast, wo du warst. Und ja, dann auf der Encounter-Karte steht halt, okay, du bist halt irgendwie in einen Zauberladen und kannst jetzt hier irgendein Elixier trinken. Und du musst dir überlegen, willst du es trinken und kannst dadurch eine deiner Attribute erhöhen? Oder willst du anstattdessen gar nichts kriegen? Wenn du es aber trinkst, kriegst du den Zustand Fluch. Das heißt, du bist verflucht und nur noch Sechsen zählen als Erfolge anstatt Fünfen und Sechsen.
Es sei denn, du bestehst die Probe.
Es sei denn, man besteht die Probe. Und das fand ich irgendwie cool.
Habe ich übrigens nicht.
Würfelglück, Ade. Und was ich daran so cool fand, ist einfach, dass wir darüber diskutiert haben auch, ne? Und diese Entscheidung, die man halt treffen konnte, war zum einen immersiv, weil ich fand, es ist gut rübergekommen im Rahmen der Story und dem Encounter, den man gerade hatte. Und es hat auch einen Impact gehabt. Und wir haben darüber diskutiert und es war irgendwie so, Lars, du hast gesagt irgendwie, nee, ich mach's nicht. Ah, ich mach's doch. Ah, nee, ich mach's doch lieber nicht. Ah, ich mach's doch. Und das fand ich irgendwie cool. Und am Ende des Tages war das auch ist es halt eben, das kommt. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das Spiel kann einfach gute Geschichten erzählen. Und das ist wirklich so abschließend von dem Gameplay jetzt und von den Mechanismen her, was ich nochmal auch hervorheben möchte, dass wir haben jetzt auch relativ viel Negatives über das Spiel gesagt, aber die Geschichte, die das Spiel erzählt und die Atmosphäre, die es generiert, auch bei den Entscheidungen, die man treffen kann, hat mir wirklich gerade heute auch nochmal sehr, sehr gut gefallen.
Ich denke, das ist ein guter Schlusssatz. Und damit kommen wir zum Fazit. Ja, wie fanden wir das Spiel abschließend? Ich versuche mal nicht unfair zu sein. Ich versuche mich mal wirklich ein bisschen zurückzunehmen, weil ich kann sagen, ich mag es nicht.
Kurz und knackig.
Aber ich versuche mal so ein bisschen mich zurückzunehmen. Der Glücksfaktor, der nervt mich massiv. Was du angesprochen hattest, die Bewegung, die Trägheit, wie wir es genannt haben, und zwar von allen Seiten, unsere Trägheit, die Trägheit der Gegner, das geht mir richtig auf die Nerven. Aber es drumherum ist so schön. Das muss ich echt sagen. Es sieht toll aus, es erzählt schön, es nimmt einen irgendwie mit, es zieht einen in seinen Bann und das gefällt mir und das ärgert mich. weil ich es von der Mechanik her überhaupt nicht mag.
Ja, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ja, wir haben ja schon relativ viel auch über unsere Meinung jetzt in den einzelnen Sequenzen gesprochen, aber prinzipiell bin ich bei dir. Ja, ich bin auch kein Fan von der ganzen Randomness im Spiel, die wirklich an allen Ecken und Enden ja da ist. Ja, wir haben gesagt, würfeln, würfeln, würfeln im Kampf, bei Proben, Also alles ist irgendwie würfeln, bei Karten ist alles random. Ja, davon sind wir einfach keine Freunde. Ja, das ist, denke ich, ja auch schon in vergangenen Folgen vielleicht klar geworden, dass wir davon so Spielen mit hohem Glücksfaktor einfach nicht so die Fans sind. Nichtsdestotrotz war ich wirklich überrascht, wie viel Spaß es uns dann doch heute wieder gemacht hat.
Mittendrin ist es echt ein richtig schönes Spiel.
Ja, ja, es ist so eine Hassliebe. Ja, ja, also es ist wirklich auf der einen Seite diese coole Story, die das Spiel erzählt, und auch wirklich diese Partien, die wir jetzt gespielt haben, über die wir teilweise Jahre später noch reden. Ja, das habe ich bei kaum einem anderen Spiel bisher gehabt. Ja? Das ist schon, muss man schon hervorheben. Ja,
ja, und es bietet ja auch Vorteile. Also du weißt genau, dass keine zwei Partien, die du spielst, gleich sind. Es wird ja gerade durch diesen Glücksfaktor, ist es ja immer anders. Du hast kein, so gehe ich es an, was es ja auch bei Spielen gibt, wo man sagt, ah, bis zu dem Punkt lief es gut, das wiederholen wir so und dann versuchen wir da andere Entscheidungen zu treffen, was eher so unsere Art zu spielen wäre. Hm. Aber es gibt ja auch genug Wahnsinnige, wie ich sie gerne nenne, die es wirklich mögen, wenn viel Glück, viel Zufall, immer neue Situationen, dazu schwer, immer überraschend, unfair dem Spieler gegenüber schon fast. Es scheint ja Leute zu geben, die das mögen. Und wenn ihr das mögt, dann ist Eldritch Horror das geilste Spiel eures Lebens.
Du stellst es jetzt so ein bisschen überspitzt dar, aber
ja,
also
natürlich.
Ich finde schon, also wenn einem einfach dieser Glücksfaktor nicht so wichtig ist, und ich kenne genug Leute, die gerne würfeln und auch diese Randomness in Spielen mögen. Wir mögen es einfach nicht, aber es gibt ja genug Leute da draußen, die es mögen. Und wenn man dann dazu noch ein Spiel mag, was wirklich super tolle thematische und atmosphärische Geschichten schreibt, dann ist wirklich Eldritch Horror das richtige Spiel für euch. Ja, also
absolut.
Ich glaube, es wird meine Sammlung definitiv nicht verlassen, weil ich doch irgendwie gerade nach der Partie heute auch nochmal gesagt habe, irgendwie, das macht doch irgendwie Spaß zwischendrin. Und ich glaube tatsächlich, da habe ich mir jetzt vorhin mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass man das vielleicht auch mal mit einem, dass man das so als Gateway-Game vielleicht benutzen kann, für jemanden, der vielleicht mal so ein bisschen in kooperative Spiele reinschnuppern möchte. Mhm. Weil es ist schon, wir hatten ja am Anfang auch so ein bisschen über die Komplexität schon gesprochen. Ich könnte mir gut vorstellen, das mit jemandem zu spielen, der Newcomer ist, sage ich mal, in dem Bereich und jetzt noch nicht so der Experte oder Kennerspieler. Einfach weil es ja doch nicht so viele Regeln hat und man die mehr oder weniger on the fly, während man spielt, so ein bisschen erklären kann. Deswegen, ja, vielleicht, ich könnte es mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal irgendwie mit meiner Frau oder so mal auf den Tisch zu bringen und ihr das so ein bisschen nahe zu bringen. Einfach weil es einfach vom Thema her und von der Atmosphäre, die es generiert, ja wirklich das ist, was ich auch an Brettspielen so mag, ja. Und da glaube ich wirklich, dass das was sein könnte für so als Gateway-Game, so ins Hobby reinzukommen, um so ein paar erste Mechanismen kennenzulernen, dass das wirklich was sein könnte.
Und bin ich bei dir, ja. Und man kommt wirklich gut rein, das hatten wir ja auch schon gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, für mich könnte das halt ein Spiel sein. Also es ist für mich kein Spiel, was man so längere Zeit am Stück spielt, mehrere Runden hintereinander. Aber ich glaube, es ist ein super Spiel, um einfach zwischendrin was völlig anderes zu erleben.
Ja.
Also nicht so einen Dungeon Crawler, sondern einfach mal rauszukommen, was anderes und sich zu sagen, okay, und nach der einen Runde packe ich es wieder weg, bis zum nächsten Mal.
Genau, und habe aber wirklich auch eine geile Story erlebt, die mir atmosphärisch was gibt und auch wirklich Encounter, die wirklich atmosphärisch sind. So, dafür ist es wirklich ein tolles Spiel.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, also ich habe alles, bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte zu dem Spiel. Und würde sagen, dann sind wir durch, oder?
Würde ich sagen. Das war unser zweiter Ausflug ins Lovecraft-Universum mit Eldritch Horror. Und wie vielleicht der ein oder andere von euch gemerkt hat, wir haben euer Feedback eingebaut, wir haben uns ein bisschen angepasst an das, was ihr auch uns gesagt habt, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Und wir wollen euch ermutigen, das auch weiterhin so zu machen. Ihr könnt uns erreichen per Mail unter koopkartell als ein Wort @gmx.de oder?
Oder über unseren famosen Instagram-Kanal koa.kartell. Und ja, wie Lars gerade schon gesagt hat, wir freuen uns über jedes Feedback, was ihr uns gebt. Wir wollen das so gut es geht auch in unsere zukünftigen Folgen immer wieder mit einbauen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über jede positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen Spotify, Apple und Co. Und in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch für das Zuhören heute und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Koop-Kartell.